als Frau nach Indien, hast du keine Angst oder so?
Abgesehen davon habe ich mich jetzt zum Beispiel auch nicht irgendwie besonders unsicher gefühlt.
Ich glaube, es ist sinnvoll, das überhaupt zum Thema zu machen.
Ja, und dann habe ich plötzlich meine Tage bekommen, obwohl es gerade mal Tag 13 war oder so des Zykluses. Und das war natürlich schockierend, weil mir das noch nie in über 10 Jahren passiert ist.
Wo man dann so im Urlaub gemerkt hat, wenn man mit halt männlichen Freiwilligen unterwegs war, die da so gar nicht drüber nachgedacht haben und eine kurze Hose so angezogen haben bei ein paar 40 Grad. Mhm. Und man selber da mit langer Hose steht, denkt man sich auch so, hä, das ist halt so. Also es nervt halt einfach.
Wir sind
Matthias,
Laura,
Jule
und Hannah. Wir sprechen über alles, was unseren Freiwilligendienst im Ausland besonders, aber auch total herausfordernd gemacht hat. Zusammen sind wir
die Weltwärts-WG.
Hallo zusammen, hier ist wieder eure Weltwärts-WG. Und zwar sitze ich hier heute mit Hannah und Laura in unserem Schlafzimmer. Und heute wollen wir darüber sprechen, wie das eigentlich ist, als Frau weltwärts zu gehen. Also als ich so in meinem Umfeld erzählt habe, dass ich eben nach Indien gehe, habe ich mir dann oft irgendwie so Sorgen anhören müssen, oh je, als Frau nach Indien, hast du keine Angst oder so. Wie war das dann bei euch? Oder hattet ihr vielleicht auch selber da ein bisschen Sorge?
Selber Sorge hatte ich nicht so viel. Ich glaube, das liegt aber daran, dass ich schon Spanisch sprechen konnte. Deswegen dachte ich mir, ja, ich bin zwar eine Frau, aber dafür kann ich schon Spanisch fließend. Und ich denke, das bringt schon sehr viel, wenn man dadurch irgendwie selbstsicherer auftreten kann, gleich von Anfang an. Ich glaube, das macht einen Unterschied oft bei Menschen. Aber so von außen kam das trotzdem auch. Also ich habe mir nicht so viele Sorgen gemacht, aber ich habe auch, so wie du das auch erlebt auf jeden Fall, dass mehrere Personen das auch angemerkt haben. Also so, ach, du gehst alleine und da halt auch als Frau hin und so. Ja, das habe ich auch erlebt.
Und bei dir, Laura?
Das war bei mir ähnlich. Also ich habe mir da selber nicht so großartig Gedanken drüber gemacht, aber von anderen Menschen so Sachen gehört, aber gefühlt habe ich es in meinem Leben schon öfter gehört, wenn ich irgendwas machen will. So, du willst es alleine machen als Frau. Und dann war das so, ich war es schon gewohnt und war so, es ist halt das Übliche. Deswegen habe ich das ganz gut ausblenden können und nicht ignoriert. Aber ja, mir hat davon keine Angst machen lassen oder so.
Also wir sind ja auch alle dann weltwärts gegangen. Wie war das dann bei euch so vor Ort? Habt ihr da irgendwie vielleicht dann auch Unterschiede gemerkt, wie so eine Frau in der Gesellschaft wahrgenommen wird oder welche Rolle man da vielleicht so einnehmen soll?
Also in Deutschland kann man ja eigentlich relativ entspannt durch die Straße gehen, ohne dass irgendwer einem hinterher schreit, beziehungsweise passiert es, also im Vergleich passiert mir das hier in Deutschland weniger als in Bolivien. In Bolivien habe ich morgens auf meinen Bus zum Kindergarten gewartet und ich kann mich an keinen Morgen erinnern, wo niemand irgendwie im Vorbeifahren blöd geguckt hat oder einen angehobt hat oder irgendwas hinterhergeschrien hat. Das war in Bolivien schon deutlich extremer. Ich meine, ich habe auch an einem Stadtrand gewohnt, da ist sowas noch ein bisschen anders. Aber das war so dieses Hauptdings, was mir aufgefallen ist. Und klar fällt man als Weiße und wenn du dann noch blond bist und einen Ticken größer als der Rest, fällst du halt noch mal mehr auf und Menschen gucken dich nur mal an. Aber das war schon im Vergleich zu Deutschland extremer. Ja.
Hast du dich dann irgendwie sehr unsicher gefühlt oder wie war das so?
Auch wenn es nachts oder abends war, dann war ich schon mal so, Entschuldigung, bleib du mal da, ich würde gerne die Straßenseite wechseln oder so. Aber tagsüber, ich habe da halt auf meinen Bus gewartet, so, das war an der großen Straße, also da hätte eigentlich ja nichts passieren können. Aber es war schon, ja, auch, weiß nicht, da haben auch manchmal Freunde was zu gesagt. Ich habe oft morgens, wenn ich auf den Bus gewartet habe, habe ich Sprachnachrichten beantwortet und dann waren die so, was war das denn eben im Hintergrund? Und dann haben Leute das immer wieder angesprochen und dadurch ist mir das dann auch deutlicher aufgefallen, weil irgendwann hat man sich halt daran gewöhnt vielleicht. Und ja, aber dadurch ist es immer wieder so ein Thema geworden. Ja,
bei mir sehr ähnlich auch. Also ich denke, man wird viel öfters angesprochen, das, obwohl ich eigentlich gar nicht so blond bin und auch gar nicht so groß. aber trotzdem fällt man auf. Und auch durch den Akzent und alles. Und das heißt, man wird auf jeden Fall viel mehr angesprochen und angequatscht und manchmal halt auch auf unangenehmere Weise. Aber ich glaube, also da hat die Sprache auf jeden Fall geholfen. Aber wenn man eigentlich ziemlich gut Nein sagen kann, dann hat das eigentlich meiner Erfahrung nach sehr viel gebracht. Also es wurde jetzt nicht unbedingt noch viel mehr weiter gefragt oder weiter angesprochen oder was weiß ich nicht was. Das heißt, es wurde einfach so eine Unannehmlichkeit, mit der man klarkommen musste. Einfach dadurch, dass man eine Frau ist und eben auch Ausländerin. Aber abgesehen davon habe ich mich jetzt zum Beispiel auch nicht irgendwie besonders unsicher gefühlt. Also ja, nachts würde ich schon sagen, habe ich mich auch unsicherer gefühlt, aber nicht unbedingt viel unsicherer als in Deutschland, um ehrlich zu sein. Also ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich würde sagen, auch in Deutschland, also je nachdem, wo man ist, kommt auch auf den Ort drauf an, fühlt man sich leider als Frau ja nachts auch nicht so sicher und das war dort genauso. Und natürlich muss man aufpassen und manchmal bin ich ja auch komplett alleine gereist. Und da kam das schon auch vor, dass ich dadurch manchmal, also wenn man an wirklich großen Gruppen von Männern oder so vorbeigeht, die einen dann ansprechen und man ist alleine, das ist natürlich auch nochmal irgendwie was anderes. Aber andererseits hat man auch ein Privileg dadurch, dass man als Ausländerin da ist. Wird man zwar angesprochen, aber man fühlt sich nicht unbedingt so unsicher, weil man dadurch auch generell mehr auffällt. Also mehrere Leute würden einen dann eher bemerken und wahrscheinlich auch sogar tatsächlich eher einschreiten, was auch nicht positiv ist an sich, also für die Bevölkerung dort natürlich, aber das heißt, also wirklich, wirklich unsicher habe ich mich nicht gefühlt. Was aber oft passiert ist, ich weiß nicht, ob ihr das auch erlebt habt, ist, dass halt dann Leute, also ob es nun ein Taxifahrer ist oder jemand, der im Nationalpark an der Kasse steht, dass dann natürlich alle fragen, ja, hast du einen Freund oder bist du in einer Beziehung? Mhm. Und wenn dann die Antwort nein ist, dann sagen sie, ja, aber du brauchst einen Freund oder warum bist du denn alleine hier? Wie kannst du denn allein kommen? Also so Kommentare kamen auch auf jeden Fall vor Ort, also von Frauen nie, von Männern immer. Aber dass ich mich da eigentlich unsicher gefühlt habe, kam nicht vor.
Okay.
Was könnt ihr dazu sagen?
Also bei mir ist es irgendwie, was du meintest mit dem, dass ja genug Leute da sind, die dann einschreiten würden, das ist voll ähnlich. Also ich muss sagen, das ist vielleicht ein bisschen anders als bei euch. Als ich so durch die Straßen gelaufen bin, auch von Bengaluru, was halt eine recht große Stadt ist und es viele Leute, auch viele Männer oder so gibt. Aber ich habe mich da eigentlich sicherer gefühlt, weil in Indien ist es zum Beispiel auch sehr untypisch, dass Männer Frauen ansprechen oder Frauen Männer. Also man hatte da teilweise schon irgendwie so Situationen damit vermieden. Und es sind halt einfach auch immer so viele Leute da, dass sobald irgendwas ist, man quasi einfach einmal laut schreit oder so und dass man dann weiß, okay, das sind so viele Leute, die helfen mir dann. Also da hatte ich eigentlich immer ein ganz gutes Gefühl. Ich hatte dann eigentlich auch gar nicht so oft irgendwie so Situationen. Also mir wurde auch ganz, ganz selten irgendwie nur so hinterhergerufen, fast nie eigentlich. Einmal hatte ich so eine Situation, da bin ich so in der Straße langgelaufen, in der ich gewohnt habe. Und da kam so ein Rollerfahrer und ist so neben mir gefahren und hat dann so angefangen zu fragen, hey, wo kommst du her? Was machst du hier? Wie heißt du? Keine Ahnung, so Sachen. Das ist aber gar nicht so ungewöhnlich. Also oft begegnen einem der Leute einfach so ein bisschen mit Neugier, so weil man halt auffällt als Ausländerin. Und habe da dann auch so ein bisschen geantwortet. Und in der Straße war aber sonst gerade nämlich mal niemand. Und ja, irgendwann meinte er dann so, ich soll auf den Roller steigen und da mit ihm mitfahren unbedingt. Er bringt mich nach Hause. Und ich war so, nee, lass. Und er hat aber halt einfach nicht nachgelassen. Und ich bin so auf dem Gehweg gelaufen, er ist auf der Straße gefahren. Und irgendwann war aber ja irgendwie so ein Baum oder so im Weg. Also ich musste auf die Straße gehen, quasi wo er gefahren ist. Ich dachte schon so, okay, das wird jetzt ein bisschen unangenehm, weil halt da ausnahmsweise wirklich mal niemand war. Da habe ich mich dann kurz unsicher gefühlt. Aber da kam dann tatsächlich auch zum Glück in dem Moment auch so in der Seitenstraße einer mit ein anderer Rollerfahrer rausgefahren und hat den Mann richtig zur Schnecke gemacht und so halt voll angeschrien, er soll jetzt wegfahren und hat mich dann auch nochmal nachgefragt, hey, was ist passiert, alles gut und so. Und das hat halt einfach auch wieder gezeigt, dass dieses, ja, das davor, dieses unangenehme, penetrante halt eigentlich die Ausnahme ist und dort auch von anderen Indern nicht gerne gesehen wird. Aber wie du schon meintest, halt speziell auch gegenüber Ausländerinnen. Mhm. Da hatte ich, glaube ich, schon nochmal so einen Sonderstatus. Aber generell habe ich mich im Alltag so voll sicher gefühlt, wobei ich jetzt nachts zum Beispiel auch nicht rausgegangen bin, aber das wird generell nicht so empfohlen. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Was mir aber mehr aufgefallen ist, ist so im Alltag, so im Arbeitsalltag zum Beispiel. Oder wenn man irgendwo ist, einfach wie man sich so generell verhält. Also so mehr so die Rolle vielleicht, die man da einnimmt. Also zum Beispiel bei mir war es dann teilweise, dass man echt immer so ein bisschen das Umfeld abscannt, wie das so ist. Weil oft man als Frau dann zum Beispiel halt nicht schwere Sachen trägt oder auch nur einen Stuhl oder so. Und dann ist es so, manchmal in der NGO ist es okay, wenn ich Stühle rumtrage, aber wenn ich irgendwo zu Besuch bin, da dann nicht, dann machen das die Männer. Und da lernt man dann irgendwie doch, dass man wieder so komische Rollenbilder annimmt, die ich halt eigentlich so überhaupt nicht gut finde, was da aber halt so einfach etabliert ist und wo man da irgendwie dann sich dem auch schlecht entgegensetzen kann. Oder was ich auch immer wieder gemerkt habe, wenn ich mit anderen Freiwilligen in Urlaub war. Also als so generell kleidet man sich in Indien relativ oder ziemlich bedeckt, also zum Beispiel auch eine lange Hose. Und als Freiwillige oder als AusländerInnen kann man sich da manchmal so ein bisschen, oder ist es quasi okay oder geht halt, wenn man auch mal eine kurze Hose anzieht, aber halt auch nur für Männer. Und das war dann teilweise auch, wo man dann so im Urlaub gemerkt hat, wenn man mit halt männlichen Freiwilligen unterwegs war, die da so gar nicht drüber nachgedacht haben und eine kurze Hose so angezogen haben bei ein paar 40 Grad, mhm, und man selber da mit langer Hose steht, denkt man sich auch so, hä, das ist halt so, also es nervt halt einfach. Und ja, es hat mich dann irgendwie auch so nachhaltig da vielleicht so ein bisschen geprägt, dass ich dachte, boah, es gibt halt einfach Ungleichheiten, die mir in Deutschland nicht so sehr aufgefallen sind. Aber wenn man so drüber nachdenkt, findet man ja auch welche. Jetzt nicht so in dem Ausmaß vielleicht, aber so da habe ich das halt irgendwie voll dann auch gemerkt.
Also ich denke auch, ungerechte Rollenverteilung habe ich definitiv auch viel gesehen und mitbekommen, das auf jeden Fall. Aber ich war nicht unbedingt darin integriert, sagen wir mal. Einfach auch dadurch wahrscheinlich, weil ich jung bin und halt Ausländerin und auch nicht wirklich in diesen Situationen richtig agieren musste. Aber jetzt zum Beispiel in einer anderen Folge habe ich ja auch erzählt von der Erfahrung in einer indigenen Kommune auf über 4000 Metern Höhe. Und da gab es ja auch so echt große Gemeindemeetings und da kamen sehr viele Personen aus den, also die gehören ja alle zu einer Kommune, aber die Familien haben alle sehr weit voneinander entfernt gelebt. Und es sind sehr viele Menschen angereist. Also ich denke wirklich, ja, das waren dann insgesamt sicherlich mehr als 50 Personen. Und es gab eigentlich, könnte man sagen, fast genauso viele Frauen wie auch Männer. Aber wirklich im Gemeindemeeting saßen, soweit ich mich erinnere, waren da 3 Frauen. Und der Rest war Männer. Und alle anderen Frauen waren halt entweder in der Küche und haben gekocht für die ganze Gruppe oder saßen halt außen und haben einfach gewartet, obwohl die ja auch dazugehören. Und tatsächlich, also war das dann auch so, dass der Repräsentant der NGO auch darauf aufmerksam gemacht hat und zum Beispiel auch gesagt hat, ja, aber auf eine, also ich meine, er kam natürlich auch daher und hat das auch auf eine sensible Art und Weise gesagt, aber meinte auch, dass die Frauen ja genauso zur Gemeinde gehören und dass man ja auch mal wechseln könnte oder dass man ja auch danach vielleicht warten könnte, auch wenn die Menschen Hunger haben, damit alle im Meeting sein können. Und das war dann so, dass die Personen auf jeden Fall ja gesagt haben, aber an den Blicken konnte man auch sehen, dass das nicht wirklich, wirklich akzeptiert worden würde, dieser Kommentar. Und ich glaube auch, dass er das wahrscheinlich schon öfters gesagt hat und das trotzdem nicht implementiert wird. Und so ähnliche Situationen habe ich auf jeden Fall oft mitbekommen, dass die Rollenverteilung noch ja viel stärker traditionell ist. Und natürlich hört man auch immer mal wieder, dass tatsächlich auch bei jungen Leuten sexistischere Kommentare, aber gegenüber mir zumindest nicht so stark. Wie war das bei dir in Bolivien?
Ja, also in Bolivien ist es auf jeden Fall auch noch so ein Ding, auch so was Arbeit und so weiter angeht. Das war jetzt in meinem direkten Umfeld nicht so. Im Kindergarten haben nur Erzieherinnen gearbeitet und es war dann da eine ganz andere Situation, weil das ein komplett, also rein weibliches Team war und auch die Leiterin vom Kindergarten halt eben weiblich war. Da war sogar eine dabei, die Haupterwerbstätige war. Also ihr Mann hat auch gearbeitet, aber nur so nebenbei. Aber das war tatsächlich sonst die Ausnahme. Sonst ist es in Bolivien auch so, dass vor allem die Männer arbeiten, die Frauen sitzen zu Hause, passen auf die Kinder auf.
Aber ist das wirklich so oder ist das nur ein Bild? Weil ich habe das Gefühl, nein, in Peru ist es auch auf jeden Fall, also wird das oft gesagt, aber so heimlich oder auch nicht ganz so heimlich wissen ganz viele Leute, dass es dort sehr viele Vividores gibt, so wird das gesagt. Also so, das bedeutet so viel wie, ja gut, Lebende, aber das bedeutet in Wirklichkeit so viel wie, dass der Mann von der Frau lebt. Aber dass er halt ja das Bild des Mannes hat und dass er eigentlich ja der Erwerbstätige sein sollte, dies aber tatsächlich oft auch nicht ist, sondern die Frau, aber dass das halt nicht nach außen hin so getragen wird. Aber das ist, sie haben wirklich sogar ein Term dafür, also ein Wort dafür, Vividores, für diese Männer, die das machen. Und das ist wohl anscheinend dort eine ziemlich hohe Zahl an Männern tatsächlich auch, was jetzt auch manchmal wirklich Thema ist. Aber in Bolivien ist es nicht so.
Aber es ist definitiv so, dass mehr Männer arbeiten oder auch dann immer das Ganze leiten. Also dass die Frauen irgendwie so nebenbei helfen und so, aber jetzt nicht so. Ja, auf jeden Fall keine Führungsposition haben. Ich kenne eine Frau in der Führungsposition, die bei uns die Partnerschaft geleitet hat. Und die hat gesagt, dass für sie am Anfang war das auch so ein bisschen nicht schwierig, aber kurz mal so vielleicht ein bisschen überfordernd, weil die Partnerschaft auf deutscher Seite leiten sowohl in Hildesheim als auch in Trier Männer und dann auch deutlich ältere Männer als sie. Die sind beide über 50 und sie war gerade 30, als sie da angefangen oder noch keine 30, als sie da angefangen hat. Und dann plötzlich so als Frau gegenüber dann den ausländischen Männern, dass es dann auch schon extrem war und dass Leute auch so waren, ach du als Frau willst das hier jetzt. Aber sie meinte, sie hat sich da durchgesetzt und dann hat man das auch akzeptiert. Also das ist auch möglich, aber es ist halt deutlich, deutlich schwieriger als in Deutschland.
Ja, also meine Organisation wird auch von einer Frau geleitet und es gibt da extra so, ja, Women Empowerment Programme, wo dann auch quasi Absolventinnen, die gerade so am Ende von ihrem Studium sind, die, da gibt es so ein extra Förderprogramm, die so darauf vorbereitet werden, eben auch mal so Richtung Führungsposition irgendwo zu gehen. Und da wird denen tatsächlich auch, da werden den Life Skills und so Selbstbewusstsein erstmal beigebracht oder werden eben da gefördert, weil sie sich halt auch ganz oft nicht zutrauen, weil es halt nicht so gelernt ist, dass eine Frau sowas, ja,
das
auch machen kann.
Das gab's bei einer NGO auch für, also spezifische Frauen, die in die Politik gehen wollen, weil die das halt auch normalerweise nicht gewohnt sind und diese Skills vielleicht noch nicht von Grund auf haben, weil die es weniger gelernt haben. Das aber ja nicht bedeutet, dass es nicht auch interessierte und sehr fähige Menschen gibt, Frauen gibt, die das machen können.
Ja, es gibt auch so, also es gab auch noch ein anderes Programm, da wurden dann ältere Frauen gefördert, die jahrelang so zu Hause halt Hausfrauen waren. Und da haben dann auch manche in dem Programm erzählt, dass das so das Erste ist, was sie irgendwie so seit der Hochzeit machen dürfen. Also so außerhalb und so der erste Schritt quasi wieder ohne den Mann. Und das ist dann teilweise schon irgendwie so, was einen irgendwie nachdenklich macht, wie eingeschränkt da manche Leute halt sind, einfach weil sie eine Frau sind. Aber halt auch nicht hoffnungslos, weil es gibt ja solche Programme. Ja. Aber klar, da muss man erstmal hinfinden. Also wir haben es ja viel über so die Rolle der Frau generell in den Gesellschaften, in unseren Einsatzländern gesprochen. Wie war das denn bei euch? Habt ihr vielleicht aber auch so Veränderungen bei euch selber gemerkt? Also auch am Körper so?
Also mir hat man vorher immer gesagt, männliche Freiwillige nehmen ab, weibliche Freiwillige nehmen zu. Einfach so, weil Essen und weil man bei gegenüber Frauen immer so viel so fürsorglicher ist und immer so, komm, isst du mal noch was? Das hat man mir von vornherein gesagt und ich bin halt einfach davon ausgegangen, dass es bei mir auch zutrifft, weil ich bolivianisches Essen eigentlich auch immer ganz, ganz gut fand. Das war bei mir jetzt sich aber umgedreht. Also ich habe gemerkt nach so ein paar Monaten, dass ich habe Hosen, die habe ich extra umgenäht, damit sie mir passen. Und ich war so, die sind ein bisschen groß geworden, ne? Und ich kann auch nicht sagen, woran das liegt. Ich würde einfach mal raten, dass ich mich einfach anders ernährt habe, aber ich kann es nicht sagen. Aber das war so dieses Hauptmerkmal, was mir irgendwie aufgefallen ist. Jetzt, wo ich zurück in Deutschland bin, merke ich auch, dass die Hosen mir wieder passen. Also ich kann nicht ganz sagen, woran es liegt.
Das ist bei mir voll genauso gewesen. Ich hatte auch abgenommen. Und ich weiß nicht, ob es dadurch kam oder vielleicht auch, weil es eine andere Klimazone ist oder man irgendwie am Anfang viel Stress hat oder so. Aber ich hatte so zum Beispiel so 5 Monate oder so meine Tage nicht. Und wenn man dann irgendwie so da irgendwo lebt, denkt man sich dann halt irgendwie auch mal so, okay, was ist da los? Ja, aber ich glaube, das geht vielen so oder kann vielen so gehen. Also ich habe das von mehreren gehört. Hat sich irgendwann auch wieder normalisiert. Aber ja, sowas kann einem halt auch begegnen.
Ja, das habe ich auch von vielen gehört. Ich habe auch abgenommen, sogar sehr stark. Ich war aber ja auch in der Höhe. Das heißt, es liegt wahrscheinlich an der Höhe, vielleicht aber auch an der unterschiedlichen Ernährungsweise. Letztendlich isst man ja wirklich anders im Ausland, vor allem auch andere Produkte und Lebensmittel und es wird anders zubereitet. Aber ich habe wirklich nichts dafür getan und trotzdem auch echt viel abgenommen. Da war ich auch selbst überrascht. Aber jetzt was meine Tage anging zum Beispiel, war das bei mir immer super regelmäßig. Aber einmal ist es bei mir auch passiert, ein einziges Mal in dem ganzen Jahr, dass ich halt, also wieder in der indigenen Kommune war. Da kommen anscheinend all die Storys her. Aber das war eben auf über 4000 Metern und es war auch wirklich super kalt da. Und wir sind auch super früh aufgestanden und haben halt schon auch viel erledigt am Tag. Ja, und dann habe ich plötzlich meine Tage bekommen, obwohl es gerade mal Tag 13 war oder so des Zykluses. Und das war natürlich schockierend, weil mir das noch nie in über 10 Jahren passiert ist. Das war schon schockierend und vor allem gab es da auch keine, also da war ich wirklich in einem, also das kann man ja nicht mal ein Dorf nennen, das war wirklich eine Kommune, da gab es nichts. Das heißt, ich musste dann wirklich mit dem, was ich hatte, klarkommen für die 3 Tage, habe ich aber auch geschafft. Also auch da, es gibt eine Lösung, das war natürlich auch komisch, hat sich dann aber auch wieder gleich beim nächsten Monat direkt reguliert. Aber es kann auf jeden Fall passieren. Ich habe das auch viel von anderen gehört und das ist wohl hormonell bedingt. Letztendlich ändert sich sowas ja auch, wenn man das ganze Umfeld wechselt, denke ich.
Aber hast du da mit Menschen drüber geredet? Hast du, also ob das auch Leuten da vor Ort in der Kommune passiert?
Ja,
also ich weiß, dass das nicht so ein Thema ist.
Ja, eben. Also in dem Moment habe ich auch drüber nachgedacht. Also ich habe mir diese Frage auch selbst gestellt, ob ich das eventuell erwähnen kann. Aber ja, da wir halt auch über die Rolle der Frau reden. Erstens, ich war da mit 3 Personen aus dem Team und die waren alle Männer. Das heißt, denen gegenüber, ja, hätte ich das jetzt nicht erwähnt, die waren auch eher älter und das hat nicht so gepasst. Und in der Kommune selbst gab es natürlich auch Frauen, aber tatsächlich... Ja, war das so, dass die meisten, vor allem Frauen, eher nur Quechua sprachen. Und da habe ich auch gedacht, dass es einfach irgendwie von meiner Rolle her nicht so passen würde, wenn ich mit dem Thema auf eine Frau dort zugehe. Das heißt, ich habe es nicht gemacht und ich denke auch, das war die richtige Entscheidung. Aber ich habe mich das auch gefragt in dem Moment, weil ich halt auch dachte, eigentlich, und das ist ja auch irgendwie was, was auch zum Nachdenken anregt, weil eigentlich erlebt das auch jede Frau dort oder ja, fast jede Frau wahrscheinlich. Aber ich konnte trotzdem nicht drüber reden. Das heißt, ich musste einfach alleine klarkommen.
Ja, also ich habe das auch so wahrgenommen, dass oft auch einfach nicht so ein Thema ist, über das man redet, so dort. Ich hatte eine Kollegin, die hat sich auch dafür eingesetzt, dass Frauen quasi so 1-2 Tage mehr im Jahr krankgeschrieben werden können, halt wenn sie einfach extreme Unterleibsschmerzen haben oder es ihnen schlecht geht, halt während der Tage. Aber sonst war das immer so, oh, lieber nicht drüber sprechen. Mhm. Und vielleicht noch so ein Tipp, der uns im Vorbereitungsseminar gesagt wurde. Je nachdem, wo ihr seid, du meinst auch in der Kommune, war es dann irgendwie schwer, halt irgendwas zu finden. Ja. Uns wurde empfohlen, vor allem wenn man zum Beispiel Tampons oder so benutzt, dass man die mitnimmt, weil das teilweise dann schwierig ist, das zu finden.
Ja, also oder teurer. Also jetzt zum Beispiel genau. Auch, also bei mir generell, ja. Also gab es sehr viel. Aber vom Preis her war das im Vergleich zu Deutschland viel, viel teurer.
Richtig krass, ja.
Ja, okay, wenn wir jetzt gerade eh schon bei Tipps sind, habt ihr vielleicht irgendwie Ideen, wie man bei Weltwärts generell ja Frauen irgendwie vorbereiten kann, Weltwärts zu gehen oder auf was man eine Vorbereitung vielleicht Wert legen kann, um das so ein bisschen ja da einfacher zu machen oder möglichst eine angenehme Erfahrung?
Ich glaube, es ist sinnvoll, das überhaupt zum Thema zu machen bei Vorbereitungsseminaren.
Hattet ihr das als Thema beim Vorbereitungsseminar?
Ich glaube, wir haben das mal angesprochen, also von uns aus, von uns Freiwilligen aus. Aber jetzt nicht, dass es ein größeres Thema war, das war mehr, also es war auf Sicherheit bezogen, auf jeden Fall, ja. Aber so auf körperliche Veränderungen jetzt nicht
das
so.
Das war bei mir genauso. Also auf Sicherheit, also es wurde Sicherheit als Frau im Ausland erwähnt und das ist auch gut und wichtig. Aber andere Themen in dem Kontext nicht.
Nee. Ja, also wir hatten auch das Sicherheit und dann eben diesen Hinweis, so nehmt euch halt eure Sachen da mit, je nachdem, wo ihr seid.
Ja, das auch.
Aber gerade diesen Punkt mit körperlichen Veränderungen könnte man vielleicht einfach ansprechen, weil es ist schon ein bisschen komisch, wenn man da so irgendwo sitzt und sich denkt, okay, geht das nur mir so? Ja. Was ist kaputt? Okay,
das mit der Höhe habe ich auch eben gerade zum ersten Mal gehört. Ja. Also ich war in Bolivien ja auch im Hochland, aber ich habe das selber nicht bemerkt und man redet ja auch nicht drüber mit anderen Menschen, deswegen.
Ja, also finde ich auch. Ich glaube auch, danach habe ich das halt oft gehört, dass es bei vielen passiert ist, auch mit der Menstruation und allem Möglichen. Aber davor wusste ich das nicht.
Ja, und ich meine, man hat danach dann ja auch noch immer diese ärztliche Nachsorgeuntersuchung und so. Da meinte der Arzt dann auch, ja, ist normal. So.
Ja, bei
und
mir
das
auch.
War dann auch wieder beim
Nachhinein.
Aber vorher weiß man es ja nicht.
Ja.
Ja. Ja, gut. Dann würde ich sagen, war das ja schon mal wieder die Folge. Und dann freuen wir uns, wenn ihr das nächste Mal wieder reinhört. Bis dann.
Tschüss.
Es gibt aber auch nicht so schöne Momente in so einem Jahr. Und wie man solche Tiefpunkte und Einsamkeit überwindet, darum soll es heute gehen.
So in dem Moment ging es mir einfach, wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, ziemlich scheiße, weil ich mir jetzt so dachte, okay, hätte ich vielleicht auch irgendwie anders erfahren wollen. Oder es wäre schön gewesen, wenn ich sie halt nochmal hätte sehen können.
Oder, ja, ein bisschen ist eigentlich nett ausgedrückt, ziemlich auf mich alleine gestellt am Anfang und habe mich dadurch auch auf jeden Fall einsam und allein gefühlt.
Ich fand das Gehen, den Abschied irgendwie das Blödeste an dem ganzen Freiwilligendienst, weil es hat sich echt angefühlt, als würde man da so aus dem Leben gerissen werden. Man muss so ein Zuhause halt verlassen. Wir freuen uns, wenn ihr reinhört.
Die Weltwärts-WG. Ein Podcast von Engagement Global im Auftrag vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. WG-Mitglieder Hanna, Jule, Laura und Matthias. Eine Produktion der Kimek Schneider GmbH unter der Leitung von Michael Ziechel. Redaktion Sarah Klöser und Matthias Herwigs. Redaktion Engagement Global Fabian Herbart und Carina Heinz.